Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenos días. Discúlpenme, pero vamos a esperar unos minutos más porque de pronto han visto la fila afuera para los audífonos. Entonces tenemos que esperar unos 5 minuticos más y espero que tenga su comprensión. Gracias.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt werde ich einfach mit meinem Vortrag anfangen, obwohl noch am Anfang einige hier in den Raum hineinströmen, die sich erst noch den Kopfhörer besorgten. Also am Anfang wird es vielleicht noch eine kleine Störung geben. Aber ich denke, wir sollten jetzt doch nicht länger warten. Wenn wir noch länger warten, dann wird das eine ganz böse Geschichte. Und das wollen wir dann vermeiden. So. Ich werde diesen Vortrag jetzt halten und damit das mit der Übersetzung auch gut klappt, werde ich auch langsamer sprechen, nicht einfach hier die Sache schnell durchziehen. Und deswegen werden wir, wenn ich mit dem Vortrag fertig bin, dann hören wir auch auf. Und ich werde dann draußen noch für diejenigen, die das wünschen, meine Bücher signieren. Das findet dann draußen statt, am Ende der Veranstaltung. So, genug der Vorrede. Jetzt fange ich an. Ich beginne mit dem zentralen Gedanken. Das Böse, vorläufig verstanden als mörderische Gewalt, Grausamkeit, Heimtücke und pure Zerstörungslust. Dieses Böse gehört zur Normalität des Menschen. Das Böse ist in der Regel keine Krankheit, gegen die eine Therapie helfen könnte. Es sei denn, man benutzt den Ausdruck Therapie sehr unscharf und bezeichnet damit alle zivilisatorischen Anstrengungen, als da sind Domestizierung, Sublimierung, Kanalisierung, Erziehung und Abschreckung, Strafverfolgung und so weiter. Wenn das alles als Therapie bezeichnet wird, gut, dann kann man gegen das Böse eine Therapie finden. Das aber heißt dann nichts anderes, als das Böse in uns benötigt und bringt hervor Zivilisation und Kultur als dessen Umformung und Eindämmung. Das Böse ist also etwas Schreckliches und doch Normales. Und da es die Zivilisation als Eindämmung überhaupt erst nötig macht, ist das Böse sogar zivilisationsbegründend. Klar ist, dass wenn man das Böse zur Normalität des Menschen rechnet, man ein weniger harmloses Bild vom Menschen hat, als diejenigen, die vom bösen Handeln sogleich auf eine Krankheit schließen und damit eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte mit ihrer Gewalt als eine einzige Krankheitsgeschichte ansieht. Nein, die wirkliche Herausforderung ist die Einsicht, zu welcher Bosheit und Grausamkeit der Normalmensch, der nicht kranke Mensch, in der Lage ist. Der zweite Hauptgedanke ist, dass wir zum bösen Handeln fähig sind, nicht etwa, weil uns eine bewusstlose Natur dazu drängt,
sondern auch und vor allem, weil wir Wesen sind mit Bewusstsein und mit Spielräumen freien Handelns. Natürlich nie absolut frei, sondern immer in einem Bedingungsgefüge. Ich werde also zwei Gedanken erläutern, die in kürzester Form lauten: Erstens, das Böse gehört zur Normalität des Menschen. Und zweitens, das Böse ist der Preis der Freiheit. In der christlichen Tradition ist auf bemerkenswerte Weise das Bewusstsein des Zusammenhangs zwischen der Freiheit und dem Bösen in den Vordergrund gestellt worden. Dabei war folgende Argumentation maßgeblich in dieser christlichen Tradition, die ich ganz kurz rekapituliere, weil sie eine Basis ist. Wenn man sich den Schöpfergott als gut und vollkommen vorstellt, müssen auch seine Werke gut sein. Wenn sich aber doch das Böse zeigt, so kann das nur am Menschen liegen. Aber der Mensch ist doch auch ein Geschöpf, also eigentlich gutartig. Gewiss, aber das Kostbarste, womit Gott den Menschen ausgestattet hat, ist die Freiheit. Sie ist sogar der Inbegriff der Gottes-Ebenbildlichkeit. Freiheit aber bedeutet, dass der Mensch eine Wahl hat. Wäre er so vollkommen wie Gott, würde er automatisch das Gute wählen. Als Gottes Kreatur aber kann er nicht so vollkommen sein wie Gott selbst. Die Freiheit ist bei ihm keine Garantie des Gelingens. Dem Menschen kann es geschehen, dass ihm sein Leben misslingt. Und zwar aus Freiheit. Der Preis der menschlichen Freiheit und somit das Merkmal ihrer Unvollkommenheit ist diese Möglichkeit des Misslingens im Bösen. Natürlich hätte der Mensch lieber eine Freiheit ohne dieses Risiko. So ist es aber nicht. In der Freiheit wird der Mensch zum Risikofall für sich selbst und für die anderen. Er hat mehrere Optionen, zwischen denen er wählen kann. Er ist frei genug, um sogar das Böse zu wählen. Grausamkeit, Mord, Zerstörung, auch Selbstzerstörung. Es gibt für ihn eine ganze Skala von Handlungsmöglichkeiten, die vom Hellen bis ins Dunkle reichen. Und er kann sich eben auch verwählen, was Gott begreiflicherweise nicht widerfährt. Freiheit führt also nicht notwendig zum Bösen, aber es macht das Böse möglich. Und insofern ist das Böse, wie ich eingangs gesagt habe, das Risiko der Freiheit und ein solches der Preis der Freiheit. Betrachten wir einen Augenblick die Sündenfallgeschichte. Im Paradiesgarten steht bekanntlich ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wie es heißt. Und von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, wird dem Menschen von Gott verboten. Aber indem Gott dem Menschen freistellte, das Verbot zu akzeptieren oder zu übertreten, hat er ihm das Geschenk der Freiheit gemacht. Ein ambivalentes Geschenk. Denn in der Freiheit liegt beschlossen, dass der Mensch so oder auch anders kann. In diesem Falle, im Falle des Sündenfalls, hat er sich für die Gesetzesübertretung entschieden. Und das ist in diesem Zusammenhang das Böse. Und das hat die bekannten Folgen der Austreibung aus dem Paradies. Bleiben wir aber noch einen Augenblick dabei. Bei diesen schönen heiligen Geschichten. Kain, der Sohn Adams, erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid. Das aber bedeutet, Kain, der Brudermörder, ist der zweite Urvater des Menschengeschlechtes, also der Böse. Denn Abel hat nicht überlebt. Kain ist der zweite. Und was dann die Nachkommen von Kain anrichten, das übertrifft die schlimmsten Erwartungen Gottes. Und da heißt es im Alten Testament, da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Meine Damen und Herren, wir wissen, wie es weitergeht. Gott schickt die Sintflut und nur mit Noah und den Seinen macht er eine Ausnahme. Dieser eine Gerechte darf überleben und wird daher zum dritten Urvater des Menschengeschlechtes. Noch einmal ein Anfang. Aber, das ist das Köstliche an dieser heiligen Geschichte, mit Gott hat sich nun eine Wandlung vollzogen. Er, Gott, findet sich endlich mit der Tatsache ab, dass es im Menschen, da er ihn mit Freiheit ausgestattet hat, eben auch die Möglichkeit des Bösen gibt. Er hat seine Geschöpfe von Grund auf kennengelernt, und Gott ist gewissermaßen zum Anthropologen geworden. Man könnte auch sagen, vom Fundamentalisten zum Realisten. Auch er wandelt sich. Er ist nicht nur mächtig, er wird auch gnädig. Er hat ein Einsehen mit dem Menschengeschlecht und verspricht, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Diese göttliche Einsicht meine ich, wenn ich sage, er ist vom Fundamentalisten zum Realisten geworden. So, nach der Sintflut gibt es auch für Gott den Grundsatz, man muss lernen, mit dem Bösen zu leben. Das Böse gehört, jedenfalls alttestamentarisch, von nun an nicht nur zur Conditio Humana, sondern auch zur Conditio Divina. Warum diese alten Geschichten noch einmal aufwärmen? Zurzeit ist, bei uns in Europa jedenfalls, viel von der christlich-jüdischen Tradition Europas die Rede. Ich nehme sie für mein Thema, das Böse, einmal ernst und frage, was sie uns dazu zu sagen hat. Dabei kann man feststellen, dass sie etwas höchst Bemerkenswertes zu sagen hat. Sie weist uns nämlich hin auf meine Generalthese, nämlich auf den Zusammenhang zwischen der Freiheit und der Möglichkeit des Bösen. Nun aber, so werden Sie fragen, was ist denn nun mit dem Teufel, der doch auch in dieser Tradition herumspuckt? Ja, da gibt es ja bekanntlich die Schlange im Paradiesgarten. Sie ist die Versucherin. Aber sie könnte es nicht sein, Wenn es nicht einen Anknüpfungspunkt gäbe im Menschen, eben die Freiheit, etwas zu tun oder eben auch nicht zu tun. Der Mensch wird letztlich durch sein eigenes Verlangen in Versuchung geführt. Er ist, wie die Juristen sagen, zurechnungsfähig. So jedenfalls behandelt ihn Gott. Er ist noch nicht so schnell bei der Hand mit der Entschuldigung wegen Unzurechnungsfähigkeit. Zur Freiheit gehört beim Menschen die Verantwortlichkeit und deshalb auch die Neigung, die Verantwortung abzuschieben. So ist es in der Sündenfallgeschichte. Adam redet sich auf Eva heraus, die ihrerseits die Schlange beschuldigt, was Gott nicht gelten lässt. Später erst wird aus der Schlange eine eigenständige, eine göttlich, wiedergöttliche Gestalt, der Teufel eben. Und das muss man wohl als eine dämonologische Verunreinigung der ursprünglichen Konzeption ansehen. Sie hatte, wie wir wissen, schlimme Folgen bis hin zum Hexenglauben und der Hexenverfolgung. Das Böse wird personifiziert zu einer dämonischen Macht und wird damit nicht mehr als eine Möglichkeit, eine Option der menschlichen Freiheit verstanden. Sie wird hinausgelagert. Der Teufelsglaube bringt die menschliche Freiheit zum Verschwinden. Meine Damen und Herren, von einer solchen Freiheit will aber nicht nur der Teufelsglaube nichts wissen, sondern auch, um nun einen großen Sprung zu machen, der radikale biologische Naturalismus heute will davon nichts wissen, weil er die Freiheit wegerklärt und nur noch Determinismus, körperlichen Determinismus kennt. Es sind beispielsweise nicht wenige Gehirnforscher, welche die Freiheit, diese Fundamentalkategorie zum Verständnis des Bösen, die also diese Freiheit eine bloße Illusion des Bewusstseins nennen. In Wirklichkeit, so heißt es, entscheidet keine Ich oder eine Person, sondern es entscheidet das Gehirn aufgrund seines eigenen streng kausalen Mechanismus. Noch ehe sich jemand für etwas entscheidet, haben die Synapsen schon entschieden in unserem Gehirn. Das Böse ist in dieser Sicht ein letztlich nicht beeinflussbares Naturereignis, ein Malum physicum, wie man das früher genannt hat, und eben kein Malum morale. Der gegenwärtige Hit der Gehirnforschung in dieser Angelegenheit sind die sogenannten Spiegelneuronen. Sie sind angeblich für die Empathie zuständig. Wir Normalbürger haben sie. Mörder aber vielleicht nicht. So erklären sich angeblich vom Gehirn her ihre Rücksichtslosigkeit und die angebliche Unfähigkeit, sich in das Leid einzufühlen, was der Täter dem Opfer bereitet. Ganz abgesehen davon, dass die schlimmsten Grausamkeiten geradezu Empathie voraussetzen. Denn wenn der Sadist das dem anderen zugefügte Leid genießen will, muss er es ja immerhin nachempfinden können. Der Sadist jedenfalls kann die Spiegelneuronen ganz gut gebrauchen. Die Spiegelneuronen also, wenn es sie denn gibt, machen den Verbrecher oder machen ihn nicht. Das ist letztlich also nichtssagend. Ganz abgesehen von diesen Unstimmigkeiten kommt es mir hier auf den gehirnphysiologischen Determinismus an. Man glaubt ja mit solchen Hinweisen eine physiologische Kausalität für das Böse gefunden haben. Eine andere Schule argumentiert mit der Ausschüttung von körpereigenen Endorphinen. Sie erzeugen Lustgefühle. Werden zu wenig davon produziert oder sind die Rezeptoren, wo sie andocken, unterentwickelt, müssen die Reize gesteigert werden und es kann zu den bösen Gelüsten kommen, wenn die normalen Lustquellen nicht genügen. Das ist dann auch als Krankheitsbild zu verstehen und die Pharmaindustrie steht bereit. Das liest sich deshalb auch fast wie eine Expertise von Lobbyisten. Das alles, meine Damen und Herren, was geistig, seelisch, bewusstseinsmäßig geschieht, irgendein Äquivalent in der Körpersphäre hat, ist natürlich selbstverständlich. Doch, und das ist der entscheidende Punkt, doch man sollte Äquivalenzbeziehungen nicht mit Kausalität verwechseln. Von den zwei Seiten einer Medaille wäre es ja auch töricht zu sagen, dass die eine Seite die Ursache der anderen ist. Man macht sich im Übrigen nicht klar, dass dieser Determinismus für die Rechtskultur eigentlich bedeuten müsste, ein vom Menschen verübtes Vergehen als Naturunfall anzusehen. Tollwütige Hunde schlägt man tot. Warum nicht auch den tollwütigen Mensch, der ohne Freiheit handelt? Dass man das nicht tut, liegt doch daran, dass man bei ihm schließlich doch ganz unnaturalistisch Würde und damit zumindest potenziell Freiheit voraussetzt. An diesem Punkt merkt man, dass Hegel vielleicht recht hatte, als er die Strafe als ein Kompliment an den Täter bezeichnete. Denn in der Strafe ist immerhin noch Freiheit und damit die Würde des Täters vorausgesetzt. Und darum wird er auch mit der Strafe zur Verantwortung gezogen. Meine Damen und Herren, zum Glück wird die Rechtskultur eben noch nicht von der deterministischen Sicht der Gehirnforscher bestimmt, was eine einzige Katastrophe wäre. Man unterscheidet dort immer noch zwischen Zurechnungsfähigkeit, also Freiheit, und Unzurechnungsfähigkeit, die es ja nun tatsächlich auch gibt, wenn etwa übermäßige Leidenschaft oder Krankheiten die freie Selbstbestimmung außer Kraft setzen. Das werden im Einzelnen oft höchst umstrittene Unterscheidungen sein. Wichtig ist nur, dass im Prinzip an der Möglichkeit der Freiheit und damit an der Zurechnungsfähigkeit und Verantwortlichkeit festgehalten wird. Der Naturalismus, besonders in der publikumswirksamen Version, krankt auch an einer Verwechslung der Ursache eines Geschehens, zum Beispiel im Gehirn, und den Gründen eines Handelns. Ursache und Gründe, das sind zwei fundamental verschiedene Dinge. Das eine ist Kausalität im strengen Sinne, das andere als Handeln aus Gründen, aus Motiven, die reflektiert werden, und das nennt Kant in einem schönen Ausdruck Kausalität aus Freiheit. Wenn sich die Rechtskultur das deterministische und naturalistische Menschenbild nicht völlig zu eigen macht, sondern die Freiheitsvoraussetzung gelten lässt, bewährt sich jene doppelte Perspektive, unter der Mensch immer betrachtet werden muss. Es ist wiederum Kant, bei dem sich die klassische Formulierung für diese doppelte Perspektive findet. Da heißt es ganz einfach, die physiologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht. Die pragmatische, wie er das nennt, auf das, was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht oder machen kann und soll. Zum einen erkennen wir, so lehrt Kant, den Menschen von außen als empirisches Faktum, von Kausalität bestimmt wie alles Empirische. Sogar sich selbst kann man auf diese Weise als äußeres Faktum ansehen, streng determiniert. Aber da gibt es im Menschen eine Art Drehbühne, den doppelten Blick. Man sieht sich von außen und kann sich zugleich von innen selbst erfahren. Von außen gesehen gibt es nur Kausalität. Von innen erfahren gibt es Freiheit, die jeder Einzelne nur für sich selbst erfahren kann. Wir handeln jetzt und wir werden hinterher von außen immer eine Notwendigkeit, eine Kausalität für unser Handeln finden können. Im Augenblick der Entscheidung aber nützt es uns nichts, wenn wir wissen, dass wir von der Physiologie unseres Gehirns abhängen. Wir können nämlich nicht zum Gehirn sagen, nun entscheide dich mal. Das müssen wir schon selbst tun. Wir erkennen uns nicht nur als Wesen, die in einer Kette von Kausalitäten verknüpft sind, sondern erfahren uns als Wesen, die handeln können, impulsiv, gewohnheitsmäßig oder auch berechnend. Das nennt Kant eben sehr treffend, wie ich schon sagte, Kausalität aus Freiheit. Wo vor allem erfährt der Mensch seine Freiheit? Im Handeln, ob spontan oder geplant, im Denken, im Schaffen neuer Welten, im Erfinden, im Fantasieren. Er benutzt seine Freiheit zum Beispiel auch dazu, sich Theorien auszudenken, mit denen er seine Freiheit wegerklären kann. Wir sind so frei, um auch unsere Freiheit wegzuerklären. Das ist nun unnachahmlich. Freiheit bindet sich an Gewohnheiten, natürlich, Traditionen, Normen und kann sich dort fast zum Verschwinden bringen, im Gehorsam etwa. Aber auch der Gehorsam ist eine Entscheidung letztlich für einen erwachsenen Menschen. Alltäglich geht man eigentlich darin auf, dass man nicht immer seine Freiheit befragt in dieser ausdrücklichen Form. So wird der größere Teil unserer Lebenstätigkeit wird ja eigentlich gewohnheitsmäßig absolviert. Aber es gibt doch immer wieder Situationen, in denen ausdrücklich Entscheidungen, auch moralische Entscheidungen, getroffen werden müssen. Wenn es eben ums Gute oder das weniger Gute oder gar das Böse geht. Freiheit setzt voraus, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. Er ist natürlich nicht absolut frei, das wäre Unsinn. Er hat aber einen Spielraum von Freiheit. Willensfreiheit, in die so viel hineingerätselt wird, bedeutet ganz einfach, dass ich mich gegen meine eigenen Neigungen entscheiden kann. Dass ich etwas unterlassen kann, wenn es auch massive Verlockungen, Gewohnheiten und Triebe gibt. Freiheit verschwindet erst dann, wenn es dieses Unterlassen können nicht mehr gibt, dann erst sollten wir von Unzurechnungsfähigkeit sprechen. Freiheit bedeutet also, etwas unterlassen können, zum Beispiel das Böse. Das aber will man in der Regel nicht so zur Kenntnis nehmen. Man neigt dazu, die Freiheit nur mit dem Guten zu verknüpfen und das Böse mit irgendeinem Zwang. Und dann ist man eben schnell bei der Krankheit und damit der Unzurechnungsfähigkeit. Deshalb ist es so wichtig, festzuhalten, dass ein böses Handeln eben nicht der hinreichende Beweis für Krankheit und Unverantwortlichkeit. So aber argumentiert beispielsweise einige Gutachten im Falle des dänischen Massenmörders Breivik vor 2 Jahren. Wer solche Taten begeht, also 80 Menschen umbringt, heißt es, muss doch krank sein und ein Fall für die Therapie. Der Massenmörder selbst hat sich übrigens dagegen gewehrt. Er wollte, dass man ihm die Tat zurechnet. Er war geradezu stolz darauf. Wenn wir vorschnell das Böse als Krankheit ansehen, müssten wir auch die Millionen von Tätern, zum Beispiel im deutschen Nationalsozialismus oder im Stalinismus, allesamt zu Kranken erklären, was auf einen offensichtlichen Unsinn hinausläuft. Wie gesagt, es gibt Fälle von Krankheit und Unzurechnungsfähigkeit, aber die müssen festgestellt werden, zweifelsfrei. In allen anderen Fällen müsste gelten, im Zweifel für die Freiheit, also für die Verantwortlichkeit, auch und gerade im Falle des Bösen. Was aber meinen wir genau mit der Bezeichnung das Böse? Bekanntlich gilt in unterschiedlichen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten nicht immer dieselbe Handlungsweise als moralisch schlecht. Das hängt eben von den jeweiligen Sitten, Gebräuchen und Moralvorstellungen ab. Um ein noch recht harmloses Beispiel zu wählen, mancherorts gilt Bestechung als gewöhnliche Geschäftsanbahnung und wird kaum moralisch verurteilt. Und Steuerhinterziehung sowieso nicht. Aber auch wenn es anders wäre, würden wir doch eine solche Handlungsweise keinesfalls als böse bezeichnen. Im Bösen liegt mehr als die Schädigung eines anderen beim Verfolgen eigensüchtiger Interessen. Wenn wir den Ausdruck des Bösen nicht inflationär gebrauchen wollen, dann sollte er reserviert bleiben für jenes Extrem, das Entsetzen hervorruft. Schauen wir uns ein paar Erscheinungsformen an. Zerstörung um der Zerstörung willen. Wer zerstört, muss, so denken wir, zuvor innerlich selbst zerstört worden sein. Das braucht aber nicht so zu sein. Es gibt eine originäre Lust an der Zerstörung. Warum? Einfach, weil es so leicht ist, in einem Augenblick etwas zu zerstören, was unter Mühen aufgebaut wurde. Ein Haus, eine Beziehung, ein Vertrauensverhältnis. Das Zerstören besitzt eine ungeheure negative Produktivität. Das wird von der Bosheit genützt. Und deswegen ist das Zerstören auch so attraktiv, wegen dieser negativen Produktivität. Etwas aufzubauen hat vielleicht sogar Jahrhunderte gebraucht, und in einer Sekunde ist diese Arbeit von Jahrhunderten oder Jahrzehnten oder auch nur von Stunden, ist jedenfalls in einer dramatisch kurzen Moment, ist alles vorbei. Übrigens, diese Lust erleben wir ja auch schon als Kind, und wir erleben sie bei Kindern, etwas umzuwerfen, was jemand anders mühsam aufgebaut hat. Nein, das ist schon eine primäre Lust. Ja, und dann kommt die Grausamkeit. Wenn man sich an der Qual des anderen weidet, sie genießt und es auch gerade darauf abgesehen hat, also man kann sagen, nicht Rücksichtslosigkeit, sondern genau das spürt, was man als Leid zufügt, und genau dieses Mitfühlen, das dem anderen ein Leid zuzufügen, es genau auf dieses Mitfühlen abgesehen hat. Auch das kann eine Lust sein. Oder man hintergeht jemand, belügt ihn, nicht nur, weil es dem eigenen Vorteil dient, sondern weil man Vergnügen daran empfindet, den anderen hilflos im Dunkeln herumtappen zu lassen und eben in die Irre zu führen. Man genießt die Hilflosigkeit des anderen. Oft sind dabei auch Machtgefühle im Spiel. Man kann sich vorstellen, dass noch der Selbstmordattentäter diese Machtlust verspürt. Ich reiße andere mit in meinen Tod. Ich bin ein Schicksal für sie. Was nichts anderes heißt, ich bin fast wie ein Gott. Immer wieder fragen wir, warum ist dies und jenes geschehen, und tun so, als könnten wir es nicht verstehen. Die Pointe aber ist, wir können alles sehr gut verstehen. Wir brauchen nur in uns selbst hineinzublicken. Jeder kennt die Verlockung des Machtgefühls, jemand anderen seine Macht spüren zu lassen, bis zur Quälerei. Wenn jemand, wie es geschehen ist, über Jahre eine Frau bei sich einsperrt, sie regelmäßig vergewaltigt und sonst wie quält, so geschieht das nicht aus einem Sturm des Affektes heraus, in dem jemand besinnungslos handelt, sondern er handelt langfristig, kalkuliert, um seine Wünsche zu befriedigen. Weil das Ganze so kalt berechnend unternommen wird, hätte es auch in jedem Moment natürlich unterlassen werden können. Beim Täter war immer Freiheit im Spiel. Oft hört man auch, beispielsweise bei kollektiven Großverbrechen wie dem des Nationalsozialismus oder jüngst bei den Bürgerkriegen auf dem Balkan, dass aus ideologischer Verblendung, Rassenhass, nationalistischer oder religiöser Wahn, gehandelt wird oder auch aus schierem Gehorsam. Aber auch hier muss man genauer hinsehen. Die meisten Menschen berauschen sich nicht an Ideen, sondern benutzen sie, um ihren bösen Gelüsten Auslauf zu gewähren oder auch nur, um sich kleine oder größere Vorteile zu verschaffen. Von der Beraubung der Juden zum Beispiel profitierten auch die einfachen Volksgenossen. Man hat sich beispielsweise gewundert, dass in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus die Verbrecherquote gesunken war. Kein Wunder, waren doch viele der potenziellen Verbrecher im Staatsdienst nun beschäftigt. Gesellschaftliche Umstände können dem Bösen, das als Möglichkeit im Menschen steckt, hervorlocken und Befriedigung gewähren. Das gilt für den Blockwart, den Denunzianten, der jemand genüsslich ans Messer liefert, wie auch für denjenigen, der sich an irgendwelchen Massakern beteiligt. Ein Rest von Unrechtsbewusstsein wird dabei immer bleiben. Aber wenn man damit rechnen kann, nicht erwischt oder sogar belohnt zu werden, dann erlaubt man sich seine Taten und unterlässt es, sie zu unterlassen. Und ich habe ja gesagt, die entscheidende Normativität liegt eigentlich nicht darin, was man tun soll, sondern was man unterlassen kann. In einem zivilisierten Gemeinwesen ist der Abstand zwischen den bösen Gelüsten und der Tat ziemlich groß. Und es gibt ein reiches Angebot medialer Ersatzformen zur Abreaktion. Der Kriminalfilm ist, oder der Kriminalroman, ist nach wie vor die beliebteste Unterhaltung, und Bilder der Gewalt haben nach wie vor die höchste Attraktivität. Der Mensch ist ein Vulkan, der zeitweilig Ruhe gibt, aber nicht erloschen ist. Das gilt auch hier in meinem Land, in Deutschland, wo die Gewaltquote noch nie so niedrig war wie gegenwärtig. Doch es gibt keine Sicherheit, dass dies so bleibt. Man muss die Gefahr im Blick ständig etwas tun für die Zivilisierung, weil aus Freiheit die Verlockung zum Bösen bleibt. Weil der Mensch böse sein kann, ist er immer auch ein Risikofall für sich und für andere. Man spricht von der Risikogesellschaft, aber nur selten von dem Risikofall, den der Mensch für sich und die anderen darstellt. Auch in Philosophie und Psychologie ist zumeist ein zu harmloses Bild vom Menschen verbreitet. Dort blickt man gewöhnlich nicht so tief in den Menschen hinein wie beispielsweise in der Dichtung. Richard der Dritte bei Shakespeare spricht aus, worum es hier geht. Er sagt nämlich: Ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen überspringe ich jetzt einen Teil, einen kleineren Teil des Vortrags und komme zu den Schlusspassagen. Wenn ich sagte, das Böse ist eine Möglichkeit, die sich überhaupt nur auftut, weil es die menschliche Freiheit gibt, dann kommt man zu dem Punkt, dass wohl das Wunderbarste, was den Menschen auszeichnet, eben seine Bewusstheit und damit verknüpft seine Freiheit eben auch dieses Risiko des Bösen in sich schließt. Deswegen meine Betrachtung am Anfang, wo ich sagte, ja, nur Gott müssen wir uns als frei vorstellen, aber als ein Wesen, das aus Freiheit nur das Gute kann. Aber beim Menschen ist es anders. Da das also so ist, an dieses Faktum, dass Freiheit und das Böse zusammenhängen, knüpfen jetzt die Schlussüberlegungen noch einmal an. Wobei ich noch ergänzen möchte, damit keine Missverständnisse auftreten. Ich plädiere für die Freiheit, aber man soll nicht so tun, dass sie kein Risiko in sich schließt. Aber wir wollen sie trotzdem. Das ist der Punkt. Nicht etwa Freiheit zu unterlassen, um das Böse zu vermeiden. Nein, dann hat man das Böse im Ganzen. Es würde jedenfalls alles viel einfacher sein, wenn das Bewusstsein nichts anderes wäre als nur bewusstes Sein. Aber es reißt sich los, wird frei für einen Horizont von Möglichkeiten. Das Bewusstsein kann die gegebene Wirklichkeit transzendieren und dabei ein schwindelerregendes Nichts entdecken oder einen Gott, in dem alles zur Ruhe kommt. Und dieses Bewusstsein wird den Verdacht nicht los, dass dieses Nichts und Gott vielleicht doch ein und dasselbe sind. Jedenfalls kann ein Wesen, das Nein sagt und die Erfahrung des Nichts kennt, auch die Vernichtung wählen. Diese absichtsvolle Negativität gehört zum Mysterium menschlicher Freiheit und Bewusstheit. Beim Bösen im Sinne dieses seinsvernichtende Negativität zeigt sich, dass der Mensch eben doch ein metaphysisches Tier ist. Ein metaphysisches Tier. Weil das so ist, weil der freie Mensch, also nicht erst der Kranke, Bewusstlose und so weiter, die Möglichkeit zum Bösen hat, deshalb gibt es die Selbstbindungskräfte der Moral. Die Moral, die letztlich auch ein Produkt unserer Freiheit ist. Denn wir bringen sie doch selbst hervor. Verlockend dabei ist allerdings der Umweg über Gott. In Verantwortung vor Gott, das steht sogar in unserer, also in der deutschen Verfassung. Warum eigentlich dieser Rückgriff auf Gott in diesen Angelegenheiten? Da dem Menschen, wie die Geschichte lehrt, alles zuzutrauen ist, sucht man nach einer solideren Basis für die Moral. Man möchte die Entscheidung über Gut und Böse in einem Fundament verankert sehen, das tiefer und umfassender ist als man selbst. Eine Moral, von der man weiß, dass man ihr Erfinder ist, fehlt eine transzendente Verankerung. Aber wo sonst soll man die Moral verankern, wenn nicht im menschlichen Bewusstsein, in seiner Freiheit, sich selbst eine moralische Bindung zu schaffen, eine Bindung, die über Erziehung und Selbsterziehung in den Menschen hinein modelliert wird? Es mag sein, dass eine religiös begründete Moral stärker ist, aber auch nur dann, wenn man wirklich an Gott glaubt. Man muss diesen Gott gefunden haben. Ihn bloß zu erfinden aus moralischen Zwecken reicht nicht aus. Das bleibt ein Deus ex machina, ein kraftloser Gott, weil man doch nicht an ihn glaubt. Ein Bezug auf die Natur hilft auch nicht. Sie ist sogar gefährlich, denn in der Natur gibt es kein Gut und Böse. An der Natur können wir auch nicht ablesen, wie wir handeln sollen. Und wenn man es doch versucht, wie beim Sozialdarwinismus, endet das barbarisch. Hitlers Kernsatz lautet bekanntlich wörtlich: Die Natur ist grausam, also dürfen wir es auch sein. Nein, die recht verstandene Moral ist der Natur gewissermaßen abgetrotzt. Sie ist durch und durch antinaturalistisch. Und das hat Thomas Huxley, der berühmte Schüler von Darwin, begriffen, als er erklärte: Begreifen wir doch ein für alle Mal, dass der sittliche Fortschritt der Gesellschaft sich nicht der Nachahmung des kosmischen Prozesses verdankt, auch nicht dem Davonlaufen von ihm, sondern dem Kampf gegen ihn. Sehr präzise ist hier erfasst, wie gefährlich es ist, die Moral auf eine vermeintliche Natur zu gründen. Nein, sie muss auf Freiheit und Menschenwürde begründet werden. Und diese sind vom Menschen Geschaffenes, aus Freiheit geschaffen und an die Freiheit adressiert. Und gerade deshalb nötig, weil eben der Mensch, was ich nun schon so oft gesagt habe, böse handeln kann, ebenfalls aus freien Stücken. Ich komme zum Schluss. Der Mensch ist als ein Wesen mit Freiheitsspielraum auch der Erfinder der Moral. Er hat sie auch bitter nötig. Darum tun wir gut daran, auch weiterhin vom Bösen zu sprechen. Man muss aber nicht mehr den Teufel bemühen, um das Böse zu verstehen. Aber auch nicht von Krankheit. Das Böse gehört zum Drama der menschlichen Freiheit. Es ist der Preis der Freiheit. Ich danke Ihnen.